Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Und heute geht es auch wirklich wieder ins Thema Natur rein, ganz tief. Wir möchten uns nämlich heute wieder über die TCM unterhalten, über die verschiedenen Wirktees, die es heute schon auf dem Markt gibt, die wirklich fast eine ISO-Zertifizierung heute schon haben, beziehungsweise daran gearbeitet wird, dass diese speziellen Tees, die die Wirkung auch haben, auch wirklich garantiert die Wirkung haben durch diese ISO-Zertifizierung. So, und dazu habe ich den Gast wieder eingeladen, nicht irgendjemand, er ist Professor Hans Rausch. Hans Rausch ist Chemiker, er ist Biologe. Er ist einer der Menschen, die im Bereich der Phytotherapien die Wirkstoffe von über 3000 Pflanzen so zu Goldstandards dokumentiert hat, dass die ganze Welt damit arbeitet. Außerdem ist er noch im Bereich Ombudsmann beim deutschen DIN-Norm, also ich glaube Stellvertreter, richtig, und im Bereich Arzneimittel ist er da Sachverständiger. Und mit ihm kann ich wunderbare Gespräche über solche Naturgeschenke machen. Das freut mich und ehrt mich auch sehr. Ganz herzlich willkommen, lieber Hans.
So, grüß Gott. Und hoffentlich werden wir heute wieder interessante Themen behandeln können.
Ja, ich habe mir was aufgeschrieben. Ich hole mir schnell. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, es gibt da einen Tee, der heißt Shaoyao Gangao. Okay.
Ja.
Das ist ein Krampfmitteltee. Und über dieses Krampfmitteltee möchte ich gerne mich mit dir unterhalten. Ich später noch auch die westliche Alternative Magnesium dem gegenüberstellen. Das machen wir in einem zweiten Teil der Sendung, wo auch sehr pulsierend ist. Also, gehen wir in diesen Tee rein.
Also, ich versuche jetzt einmal den Namen ein wenig anzupassen. Shaoyao Gangao Tang. Also wenn man's, das ist eine chinesische Beschreibung. Also vielfach sind chinesische Beschreibungen ja sehr blumig, in dem Fall absolut gar nicht, sondern die beschreibt klar, was ist da drin. In dieser Mischung, wir haben wieder typischerweise, muss man eigentlich, ich hole kurz mal aus, erfahrungsgemäß sind pflanzliche Arzneimittel über Jahrtausende tradiert, nicht Einzelauszüge, sondern in der Regel immer Mischungen, wo sich Pflanzen gegenseitig in ihrer Wirkung ergänzen. Nicht gegeneinander arbeiten, sondern ergänzen. Das heißt, das, was man heute vielfach in Nahrungsergänzungsmitteln sieht, sträubt mir die Haare zu Berge, weil ich dann Komponenten sehe, die absolut nur aus, ich sage jetzt mal, zur Erfüllung von positiven Effekten, die durch Werbemaßnahmen erzeugt worden sind, einfach wild kombiniert werden und eigentlich im Körper vielleicht mehr Unheil anrichten, wie das, was sie wirklich sollen. Also das heißt, wir mischen Sachen, die nicht zusammengehören. Wenn wir die traditionelle Anwendung verwenden, da haben wir über Jahrhunderte, zum Teil Jahrtausende, dafür gesorgt, dass das, was nicht drin sein darf, auch nicht drin ist, sondern eben nur die für die Wirkung notwendigen Komponenten entsprechend kombiniert sind.
Also diese Mischungen haben einfach Geschichte, oder?
Die wurden diese Mischungen haben Jahrtausende lange Tradition. Das heißt, ich bin über diese Mischung, ich komme gleich auf die Zusammensetzung, über diese Mischung in Asien gestolpert, weil ich eines nie dort gesehen habe, dass die Leute über krampfartige, also Krämpfe, Muskelkrämpfe etc. gejammert haben.
Gibt's nicht.
Weiß jede Oma, weiß jedes Kind, wenn Krampf, dann sofort diese Mischung nehmen. Und wenn wir uns dann die Mischung anschauen, dann kennen wir die Pflanzen dann noch, sogar im Westen. Nur die Kombination in dieser Form ist im Westen absolut unbekannt. Wird nicht eingesetzt, außer von spezialisierten TCM-Ärzten, die sie seit 40, 50 Jahren erfolgreich auch in Europa einsetzen. Aber über diesen sehr begrenzten Kreis ist es nie rausgegangen.
Was, das finde ich so traurig. Ich meine, auch wir hier im Westen haben eine Geschichte über Pflanzenheilkunde. Man nimmt das und das bei diesen und jenen Dingen. Aber ich habe einfach das Gefühl, nein, nicht das Gefühl, die Überzeugung, das Wissen geht total verloren. Das steckt vielleicht noch in den Omas drin, in den Großmüttern drin.
Das Wissen geht systematisch verloren, weil die Politik es versäumt hat, dieses Kulturgut, und als das würde ich es betrachten, so wird es auch in Südostasien betrachtet, zu erhalten, weil es unser Medizinsystem massiv und positiv beeinflussen und ergänzen kann.
Aber das ist in China ganz anders. In China wird die Kultur gelebt, das Wissen weitergetragen und jetzt eben durch diese neue Zertifizierung nach DIN, wo ja diese Japan, China, Taiwan auch unter
Korea. Weil Taiwan ja als Teil von China angesehen wird und damit nicht offiziell auftauchen darf.
Mhm. Okay. Gut, und da wirkst du ja mit, dass ja eine DIN-Norm gemacht wird, dass wirklich diese traditionelle Tees, wie sie dazumals erschienen sind, auch heute noch zugänglich sind und erhalten bleiben.
Und in ihrer Wirksamkeit gesichert werden.
Gut.
Dass eben Verfälschungen, also falsches Material da drin nichts zu suchen hat, dass nur hochwertige Rohstoffe Verwendung finden. Eben, das sind internationale Anstrengungen, die eben eine solide Zukunftsbasis auch für diese Medizinrichtungen schaffen soll.
Wenn ich mir jetzt einen Tee kaufen will gegen Krämpfe und jetzt einfach einen TCMT irgendwo kaufe, habe ich nicht die Gewähr, dass das, was eigentlich hier eigentlich mir beschrieben wurde, auch wirklich drin ist.
Wir haben es ja bei westlichen Produkten schon nicht. Man muss natürlich auch eine Struktur noch bedenken. In China gibt es pharmazeutische Unternehmen für den Binnenmarkt. Da läuft die staatliche Überwachung zum Teil strenger wie im Westen. Also wirklich restriktiv mit höchsten Qualitätsleveln, wie sie im Westen entwickelt und dort gelebt worden. Und eine Pharmaindustrie für den Export, wo eigentlich nur gewinnorientiert ist, aber nicht wirkungsorientiert. Wo die Überwachung von Regierungsseiten zwar stattfindet, aber nach ganz anderen Kriterien gilt. Das heißt, es taucht bei uns Material auf, das vielfach dann zum Teil als Nahrungsergänzungsmittel deklariert und in den Läden erscheint. Was da wirklich drin ist, ich zitiere jetzt eine Kollegin vom Zentrallabor der Deutschen Apotheker von ein paar Jahre her, dass sie Ware, die sie, ich sage jetzt mal, beschlagnahmt haben auf dem Flughafen, waren über 60% A, das nicht drin, was hätte drin sein sollen, und B, zum Teil in einer sehr großen Zahl Inhaltsstoffe drin, die als hochkritisch gelten, von krebserzeugend bis giftig und so weiter. Also in Extremfällen war zur Einfärbung von sogenannten Arzneiprodukten bleihaltige Straßenmarkierungsfarbe als Weißmittel verwendet worden. Also insofern, und das war ja auch mit der Grund, warum die Regierungen gesagt haben, wenn wir jetzt nicht einen Riegel vorschieben, wird das Image so zerstört, dass wir im Grunde dieses nicht mehr in das nächste Jahrhundert rüber retten können.
Ja, das ist aber völlig verständlich, oder? Wenn so Schaumbruder getrieben wird.
Absolut nachvollziehbar. Und eben eine ganz wichtige Geschichte, wenn wir jetzt zurückkommen auf Shao Yao Gansotang. Ich habe vorher formuliert, es sind zwei Pflanzen, die wir alle kennen. Nummer eins ist Süßholz. Wir kennen Süßholz als Lakritz. Also seit Jahrhunderten im europäischen Sprachraum verwendet. Es gibt ja auch den Begriff, ich weiß jetzt nicht, ob er in der Schweiz genauso geläufig ist, Süßholzraspeln.
Ja, klar.
Ist die klassische Beschreibung der wichtigsten Tätigkeit der Angestellten in einer Apotheke, nämlich ein schlecht schmeckendes Arzneimittel mit einem Zusatz zu versehen, der die Wirkung noch verstärkt. Süßholz verstärkt in vielen Rezepturen die Wirkung. Also ist eigentlich ein Wirkverstärker, hat zwar eigene Wirkungen auch, aber hat hauptsächlich die wirkverstärkende Wirkung. Und die zweite ist Pfingstrosenwurzel. Die Pfingstrose kennen wir alle und die Wurzel wird auch in westlichen Therapiesystemen der Phytotherapie genutzt, aber in keiner Weise im Zusammenhang eben mit Süßholz bei Krämpfen. Das ist eine klassische asiatische Anwendung, die hervorragende Effekte hat. Ob das jetzt Muskelkrämpfe sind, das Ganze geht weiter über Probleme im weiblichen Bereich, also im Bereich der, ich sage jetzt mal, monatlich wiederkommenden negativen Effekte mit Bauchkrämpfen, Verkrampfungen im Unterleib, die für viele Frauen sehr schmerzhaft sind, bis hin zu neuronalen Verkrampfungen. Also auch effiziente Neurologen arbeiten mit dieser Mischung, die als Süßholz, Pfingstrosen, Suppe, als Begriff Schaujau, Ganzau und Tang beschrieben werden. Also das heißt, wir haben nicht einmal das, was ich vorher gesagt habe, so eine blumige Umschreibung, sondern klar, es ist Süßholz drin, es ist Pfingstrose drin und das Ganze ist eben heißwässrig als Suppe in Bezeichnung Tang.
Und das wird tatsächlich in China so genutzt, wenn Damen wirklich Unterleibsprobleme haben, ja, oder eben diese ständige Beine, die zucken. So.
Restless Leg Syndrom, ganz wichtige Anwendung, auch im Westen schon eben von den spezialisierten TCM-Ärzten seit nach dem Zweiten Weltkrieg typischerweise eingesetzt. Mhm. Sehr erfahren, wirkt wunderbar, hat keinerlei Nebenwirkungen, also ist beschrieben als nebenwirkungsfrei. Eine Überdosierung kann maximal zu einem etwas weicheren Stuhl führen, aber zu mehr auch nicht. Und schmeckt dann auch noch durch den Lakritzgeschmack auch noch eigentlich ganz attraktiv.
Ganz lecker. Ich habe eine Heilpraktikerin gefunden, die Christine, die hat hier diesen Tee mal getestet, auch mit ihren Patienten. Und wir hören uns das jetzt schnell an, was sie da uns für einen Erfahrungsbericht dazu schickt.
Hallo, grüß Gott. Ich bin die Christine Sanftl. Ich bin Heilpraktikerin seit gut 30 Jahren. Ich habe es einer Patientin gegeben, die seit über einem Jahr nächtliche Wadenkrämpfe hatte. Sie musste 10-mal in der Nacht raus, was die Schlafruhe arg gestört hat. Sie war schon ziemlich verzweifelt, hat viel, viel Magnesium eingenommen. Nachdem sie das Mittel nahm, nach ungefähr dreimaliger Einnahme, brauchte sie nur noch einmal raus und dann hatte sie nur noch leichtes Ziehen in den Wadeln. Also es war bei dieser Patientin, es war ein sehr, muss ich sagen, sehr ausgeprägtes Symptom. Weiter setze ich es sehr gerne ein bei akuten Ischialgien, akuten HWS-Syndromen, alles, was den Muskel eigentlich entspannen soll. Auch bei frisch operierten Wirbelsäulenpatienten. Es bringt eine deutliche Erleichterung und eine deutliche Linderung. Der Muskel wird wirklich schön, angenehm, entspannt.
Ganz, ganz spannend. Jetzt ist einfach nur die Frage, die Dame hat jetzt die richtige Mischung so genommen, wie die Wirkstoffe auch wirklich drin sind.
Ja, man muss jetzt eines klar dazu sagen. Also, die traditionelle Anwendung in Südostasien ist die Abkochung des Pflanzenmaterials, wird im Westen nur der wenigste tun, einfach aus Praktikabilitätsgründen. Man hat eben durch die Implementierung von Kompaktaten, einer bislang in Europa nicht bekannten Darreichungsform, an der ich maßgeblich in der Entwicklung auch beteiligt war, einfach um die Implementierung dieser im Westen gängigen Qualitätsstandards überhaupt realisieren zu können, hat man eben diese neue Form implementiert, die dann vom Saatgut bis zum Endprodukt durchqualifiziert ist. Also diese Produkte haben den Stempel der ISO noch nicht, weil dieser Standard, der von mir auch maßgeblich mitentwickelt wurde, noch nicht endgültig freigegeben ist. Sind ja globale Standards, arbeiten ja weltweit die Kollegen mit dran und müssen das endgültig abnicken. Diese Produkte erfüllen alle Anforderungen dieses zukünftigen Standards bereits.
Sind das die Tees, die ich auch oben habe, da in dieser braunen Flasche?
Das sind auch diese Produkte, die aus Kompaktaten hergestellt werden. Man muss eines dazu sagen. Bislang war es so, dass alles, was aus pflanzlichen Extrakten auch in der westlichen Phytotherapie eingesetzt worden und im, von mir aus als Importware, zum Beispiel in Indien produziert wird und, als sogenannte pharmazeutische Rohstoffe anzusehen sind.
Also wenn Deklaration, eine Pflanze eine Wirkung hat, dann muss man es als Medikament zulassen.
Nein, ja, man muss es als Medikament zulassen in der Mischung dann wieder, um es mit einem Endproduktnamen versehen zu können. Das heißt, pflanzliche Produkte sind entweder registriert oder zugelassen, je nachdem, ob sie traditionell sind oder nicht. Also man muss da natürlich auch die Kriterien so bloß mal kennen. Also für eine traditionelle Zulassung ist es notwendig, dass sie innerhalb der EU und das Schweizer Medizinsystem ist EU-adaptiert, also es gilt auch die Schweiz, mindestens 15 Jahre hier ohne negative Erfahrungswerte eingesetzt war und im Herkunftsland mindestens seit 30 Jahren in dieser Zusammensetzung ohne Probleme genutzt wurde.
Okay.
Also die 15-30-Jahre-Regel ist für Traditionelle, für die, die es nicht erreichen, die brauchen dann eine Vollzulassung mit allen Geschichten. Für das Produkt, über das wir gerade reden, braucht man nicht über Tradition reden. Wir haben es in Europa schon seit, 70, 80 Jahren im Einsatz. Wir haben es in China seit Jahrtausenden im Einsatz. Das ist einer der Uraltrezepturen, die in den ältesten Arzneibüchern auch schon vorkommen, diese Zweierkombination. Und eben die Implementierung dieser Kompaktate nach den zukünftigen neuen Normen haben schon dazu geführt, dass aus der deutschen Überwachung raus, die ja natürlich EU-harmonisiert ist, diese Produkte nicht mehr pharmazeutische Rohstoffe sind, sondern wirklich den Wirkstoffcharakter erhalten haben. Das funktioniert nur, weil eben ein Qualitätslevel erreicht worden ist, der sich jederzeit mit dem eines chemisch definierten Wirkstoffes, der ja vielfach auch aus Südostasien kommt und dort produziert wird, unter höchsten Qualitätsnormen vergleichbar ist. Das heißt, Kompaktate sind einzig, andere gibt es im Moment nicht, Wirkstoffe im pharmazeutischen Recht und können dann in der Apotheke in entsprechender Kombination zusammengestellt werden.
Also das heißt, diese spezielle kriege ich jetzt zum Beispiel wo?
Sie kriegen sie im Moment in einigen Apotheken in Deutschland, die Kompaktate bereits anwenden, schwerpunktmäßig mit großer überregionaler Bedeutung die Bahnhofapotheke in Kempten, die auch europaweit liefern darf.
Ja, die versenden.
Und zukünftig auch in der Löwenapotheke in Zürich, die dann den Schweizer Markt, also Nicht-EU-Markt, auch bedienen kann.
Also dort habe ich die Gewähr, dass ich genau diesen Wirkstoff habe, ihn als Kompaktat.
Wenn Sie ihn als Kompaktat, es gibt nur einen Hersteller für Kompaktate, der diese Qualitätslevel überhaupt erreicht.
Dann nehme ich einen Esslöffel, ein bisschen von diesem Granulat drauf und dann mit Wasser auflösen.
Sagen wir mal so, es gibt entsprechende Dosierungsvorschriften, die bitte nicht im Unverstand überdosieren. Gute Sachen wirken in Überdosierung auch nicht unbedingt nur positiv. Also ich kann nur davor warnen, jetzt nur die alte Hausfrauenweisheit anzusetzen, viel hilft viel. Das würde ich bei pharmazeutisch wirksamen Stoffen, das machen wir bei anderen Arzneimitteln hoffentlich auch nicht, auch genauso handhaben. Die richtige Dosierung führt zur richtigen Wirkung.
Gut, jetzt haben wir eigentlich über dieses Antikrampfmittel eigentlich gesprochen, was in China gang und gäbe ist, Unterleibsprobleme, Krämpfe, Muskelschmerzen und so weiter. In Europa, jetzt hier zu Lande, wird sehr häufig mit Magnesium diesbezüglich fürs Gleiche agiert. Und ich mag mich an eine Aussage noch von dir erinnern in einer anderen Sendung, wo wir dieses Thema Magnesium eher als Placebo betrachtet haben. Und da möchte ich dich nochmals fragen, wie bist du auf diese Aussage gekommen?
Also, wir müssen natürlich jetzt das Ganze relativieren. Ich sage immer eins, wer heilt, hat recht. Also, wenn bei jemandem Magnesium wirkt, er mag dabei bleiben. Eine wirkliche pharmakologische Wirkung konnte bei wirklich extrem aufwendig gestalteten und großen klinischen Studien nicht belegt worden. Also eine wirkliche Wirksamkeit von Magnesium im menschlichen Organismus bei Krämpfen ist de facto im Moment nach Stand von Wissenschaft und Technik in keinster Weise belegbar.
Ich habe ein bisschen Studien gesucht und gesehen, da gibt es ganz viele Studien, die tatsächlich sagen, man hat keine Wirkung bei Magnesium dokumentieren können, aber ich finde auch ganz viele Studien behaupten das Gegenteil. Jetzt sind das irgendwie nicht so seriöse, oder?
Nein, das Problem ist immer eines. Wenn Sie Leute befragen, wird's besser. Und bei den Leuten hat's angeschlagen, dann werden Sie dieses Ergebnis natürlich dokumentieren. Das heißt aber nicht, dass das pharmakologische Wirkung ist. Das kann auch eine psychologische Wirkung sein. Mhm. Wenn man jetzt auf die große Studie der Ludwig-Maximilians-Universität in München von 2016 beruft, dann wird man dort feststellen, eine Zahl, die eigentlich erschreckend war für mich, dass 75% der Wirkung beim Patienten auf den psychologischen Effekt und nur 25% auf die stoffliche Ebene zurückzuführen ist. Mhm. Also das heißt, viele der Heilwirkungen laufen über den Kopf. Wenn die Leute dran glauben, dann haben wir Placebos. Warum wirken Placebos in der Regel besser wie nichts geben? Wir setzen Placebos seit, ich würde sagen, fast 100 Jahren in Kliniken ein. Viele Schmerzpatienten kriegen am Abend ein Schmerzmittel, das nur aus Traubenzucker besteht und sind schmerzfrei, weil sie davon ausgehen,
dass sie es gekriegt haben.
Muss wirken.
Ich weiß, der Professor Harald Wallach hat auch kürzlich eine Studie gemacht mit Patienten und in allen möglichen Konstellationen. Und das, was am meisten Wirkung war, als der Arzt meinte, er gebe ein Medikament, aber es war ein Placebo und der Patient meinte, er kriegt ein Medikament vom Arzt.
Ja, weil das ist ja auch eine psychologische Beeinflussung, wie der Arzt mit dem Patienten umgeht. Ja. Wenn der Arzt das Selbstverständnis ausstrahlt, ich bin mir sicher, ich heile meinen Patienten mit der Gabe.
Ja.
Und der Patient das im persönlichen Gespräch auch nimmt. Und ich würde sagen, die Kommunikation zwischen zwei Menschen läuft nicht nur auf der visuellen oder der gehörten Phase, sondern auch auf anderen Ebenen. Also wir reden immer so schön, ich kann jemanden nicht riechen. Das manifestiert schon einen weiteren Reaktionsweg. Aber es gibt noch viel mehr da. Beeinflussung. Das heißt, die Interaktion zwischen Arzt und Patient läuft nicht nur hören, sehen, riechen, sondern auch noch auf ganz anderen Wegen, die noch nicht hinreichend beschrieben sind.
Ganz genau, das ist ein Riesenthema, ein Riesenfass und eigentlich ist das die Königsklasse der Medizin. Hier müsste man eigene Forschung betreiben, warum funktioniert Placebo und uns da Geld investieren ohne Ende, um das herauszufinden.
Wir haben vorher den Begriff gewählt, wer heilt, hat recht. Hm. Ich stelle nichts in Abrede. Wenn es funktioniert.
Klar.
Nur bei vielen funktioniert jetzt Magnesium nicht.
Ja.
Ich bin auch nicht der große Freund von einer übermäßigen Gabe von Mineralsalzen. Auf der einen Seite reglementieren wir in den Lebensmitteln die Kochsalzgabe eigentlich aus nicht wirklich fundamental basierten wissenschaftlichen Begründungen raus. Und auf der anderen Seite werfen wir dann 500 Milligrammweise Magnesium in den Körper rein. Das heißt, was da wirklich alles noch passiert, ist sowieso noch nicht hinreißend, wirklich genau angeschaut. Mhm. Wir haben natürlich eines, ich habe ja vorher darauf hingewiesen, dass die Leber dann wieder versucht, solche wasserlöslichen Verbindungen und Mineralsalze sind in der Regel wasserlöslich, sage ich nicht alle, Gottes Willen, sonst hätte man keine Schwermetallgeschichten und keine anderen Sachen, die zu Schäden führen können. Aber wir bringen relativ viel von dem Zeug wieder los, wie viel dann im Körper wirklich verbleibt. Lass mal einfach mal den Raum.
Ich habe auch noch zwei Ärzte gehabt. Einer davon ist auch noch der Dr. Rüdiger Dahlke gewesen, hat mir auch geschrieben, er hat's doch immer vermutet, dass Magnesium ein Placebo ist. Also es sind auch Ärzte da draußen gewesen, die auf mich zugekommen sind, die das sofort unterstützt haben. Andere haben interveniert auf Studienlagen, aber wie gesagt, ist egal. Wir haben eine Lösung aus der pharmazeutischen Ebene über Wirkstoffe, die aus der traditionellen chinesischen Medizin kommen, die diese Wirkungen auch haben, aber pharmazeutisch heißt, es ist dokumentiert, es ist belegt, es wirkt wirklich. Und das wäre jetzt für Unterleibsproblematiken, für für Muskelschmerzen,
ja,
für
Zuckungen. Restless Leg, Zuckungen, aber Muskelkrämpfe dann, jetzt nicht Muskelschmerzen, da sind wir auf einer ganz anderen Interventionsebene. Also,
da finden wir auch noch einen Tee, oder?
Ja, da gibt es entsprechende Sachen.
Das machen wir aber ein anderes Mal.
Gibt es natürlich. Wir können nur nicht alles ineinander reinmauscheln. Mhm. Also gut. Da bin ich als Wissenschaftler dann natürlich gefragt, der dann dem Einhalt gebietet.
Danke.
Nein, also wir müssen bei den Hauptwirkungen bleiben. Mhm. Wir wissen, dass krampfartige, ich sage jetzt einmal, in vielen Fällen nennt man es Befindlichkeitsstörungen, also hört sich ein bisschen Understatement an, also Sachen, die die Leute wirklich zum Leiden bringen, aber damit entsprechend gut intervenieren können.
Danke ganz herzlich, lieber Hans. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben es gehört, diese wirklichen Wirkstoffe, die es da in diesen Tees gibt, diese pharmazeutischen nachgewiesenen Wirkstoffkompaktate, die gibt's, und wo man die auch kriegt, hat der Herr Professor Hans Rausch heute uns auch erwähnt. Wir sollten es einfach mal probieren und testen und vergleichen. Die Preislage ist natürlich eine ganz andere als bei anderen Tees, das ist ganz klar. Ich habe es auch gesehen, aber ich habe auch die Wirkung schon spüren dürfen am eigenen Leib, wo ich das getestet habe. Ich muss schon sagen, es ist eine ganz andere Liga, geschmacklich und auch von den Wirkungen her, das spürt man wirklich. So, das war's aus meiner Seite. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Prosit mit einem frischen, guten, heißen Tee. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.